lese zum Anfang aus Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, eine freudige Zuversicht, in Gottes Heiligtum einzutreten. Jesus hat uns das durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, neu und lebendig. Und wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit aufrichtigem Herzen und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und durch das von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Und wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrt an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er uns zugesagt hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir einander anspornen, Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht, fernbleiben, wie es einige sich angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Das war Gottes Wort. Und ich bitte Gott, dass er zu uns spricht. Und ich bitte Gott, dass wir seine Worte hören heute Morgen. Im letzten Vers hieß es, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Und das umso mehr, als wir sehen können, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Mit dem Fernbleiben sind natürlich jetzt nicht die Leute gemeint, die wegen Corona nicht kommen können. Es ist nur ein lustiger Zufall, dass der Text das gerade so anschneidet. Was wir heute Morgen in dem Text finden möchten, ist, was eine lebendige Gemeinde ausmacht. Was unterscheidet einen mühsamen, langweiligen Gottesdienst von einem lebendigen Gottesdienst? Und es gibt wie zwei Teile in dem Text. Und der erste Teil ist, zu was sind wir geschaffen? Und der zweite Teil ist eine großartige Einladung. Ich lese nochmal die letzten zwei Verse. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir einander anspornen, Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich es angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Wir haben hier in dem Text drei Begriffe. Und die sind anspornen, bedenken und ermutigen. Das ist das, was wir als Gemeinschaft tun sollen, was wir im Gottesdienst tun sollen. Anspornen, bedenken und ermutigen. Was heißt anspornen? Ihr kennt doch, dass bei Partys oder bei Familienfesten manchmal da so jemand ist, so ein Stimmungsmacher. So einer, der für Stimmung sorgt, der lacht, der Leute mitreißt, der zu Aktivitäten anspornt und der Sachen initiiert und manchmal nervt. Aber so ähnlich ist das Wort anspornen. Man soll Freunde zu Liebe und zu guten Werken anspornen. Und das Wort hier hat eine ganz, ganz breite Bedeutung. Es heißt nämlich, wirklich wie der Stimmungsmacher, es heißt nicht nur freudig mitreißen, anspornen, sondern es heißt tatsächlich auch ein bisschen nerven. Es ist spannend, wenn man in der englischen Übersetzung schaut, wie das da ist. Im Deutschen steht überall, in allen Übersetzungen steht anspornen, aber im Englischen steht to stir up oder to provoke oder to spur. Und das ist genau das, weil wir sollen einander manchmal aus der Komfortzone bringen, so als ein bisschen aus den Reserven locken. Das Wort anspannen kommt ja von Pferden und da tut man mit den Sporen die Pferde so stechen und pieksen, damit sie zu mehr Leistung angetrieben sind. Und eine Kirche wird genau dadurch spannend, dass nicht alle immer brav sind. Und ich finde das eine wunderbare Form von Gemeinschaft. Weil Jesus wollte nicht eine Organisation, in der man einfach so reinsitzen kann wie in ein Kino, sondern er wollte eine Gemeinschaft, die lebendig ist, eine Familie. Und der zweite Begriff ist Bedenken. Das heißt, lasst uns aufeinander Acht geben. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir einander anspornen. Das aufeinander Acht geben oder einander so wahrnehmen als Anspornung oder schlicht bedenkt das. Der Stimmungsmacher an der Party ist recht so impulsiv. Der überlegt nicht groß, der macht einfach. Und später im Text stoßen wir auf einen Begriff, der das genaue Gegenteil beschreibt der genau das Impulsive beschreibt, nämlich beschreibt der Begriff, den wir später sehen, wie wir zu Gott kommen dürfen. Und da heißt es, wir dürfen hereinplatzen bei Gott. Wir dürfen mit der Tür ins Haus fallen. Aber hier bei den Menschen soll man das bedacht machen, aufeinander Acht geben und nicht einander so vorwurfsvoll anspornen und sagen, hey, wieso machst du das so? Sondern eher so, hey, wie denkst du über die Situation? Ich könnte mir vorstellen, da redet man drüber und realisiert erstmal, wo der andere überhaupt steht, ohne gerade direkt mit Vorwürfen reinzuplatzen. Das ist so bedacht. Sich generell einfach Fragen stellen, sich selber und dem anderen Fragen stellen. Und ich denke mir, so viele Ehen oder Beziehungen gingen besser, wenn sich mehr Fragen stellen würde. Wie können wir mehr Liebe sein? Wie können wir Leute mit einbeziehen? Wer braucht was? Und wer könnte da mithelfen, aufeinander zugehen, Interesse haben? Und wir haben es ja heute von Martin schon gehört, das phänomenale Beispiel für so aufeinander zugehen ist das mit den Engeln, die uns so lieb beschenkt haben. Es ist wunderbar, wie wir ihnen auch Danke sagen konnten. Und das ist auch ermutigend. Und ermutigen ist der dritte Begriff in unserem Text. Anspannen kann schmerzhaft sein, aber ermutigen ist stützen. Ermutigen ist die Person abholen und mit ihr gehen. Das Gute fördern, mit dem Mensch zu gehen und sie zu stützen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Bier gebraut hat, aber da hat man so eine Gerstensuppe. Und in der Gerstensuppe, da ist so eine Hefekultur drin und die Hefekultur, die arbeitet und verwandelt die Gerstensuppe in das gute Bier. Und da hat man von Anfang an ganz verschiedene Hefekulturen da drin. Da kann man nichts machen, das ist halt in der Gerste, ist das schon drin. Und die produzieren Alkohol und die produzieren Geschmacksstoffe und sie produzieren Giftstoffe, falls Alkohol nicht auch schon Giftstoff ist. Und die schlechten Hefekulturen, die produzieren natürlich vor allem Giftstoffe und hässliches Zeug, hässlichen Geschmack, aber die guten Hefekulturen, die produzieren das Gute am Bier. Und man kann die schlechten Hefekulturen, die da drin sind, die kann man leider beim Bier nicht rausnehmen. Aber was man machen kann, ist, man kann die Bedingungen für die guten Hefekulturen so machen, dass die sich so fest vermehren, so schnell überhand nehmen, dass die Schlechten gar keine Chance haben. Und dann entsteht so ein richtig gutes, goldenes Gebräu. Und das ist, was ermutigend ist, dass dem Guten, dass die Bedingungen richtig machen für das Gute, sodass wir ein richtig goldenes Gebräu werden. Das heißt, ermutigen. Eine ganz interessante Überlegung habe ich in einem Buch über Filmproduktion gelesen. Und die fasst eigentlich diese drei Sachen ermutigen, bedenken und anspornen perfekt zusammen. Und zwar habe ich in einem Buch gelesen in einem Film hat man ja immer ein Setting. Ein Setting ist das, was so im Hintergrund passiert von der Handlung. Die Handlung passiert ja, in einem Setting. Und zum Beispiel, wenn die Handlung was ganz Trauriges ist, dann ist das Setting was Graues, vielleicht regnet es, sodass man die Handlung wie besser ergreifen kann, weil das Setting die Handlung unterstützt. Oder wenn was Tiefgründiges passiert, dann ist das Bild, das Setting im Film oft so weit geschnitten, langsame Bewegungen, warme Farben. Und so unterstreicht das Setting die Handlung und macht es eigentlich auch erst richtig möglich, dass eine gute Handlung da ist. Und ich frage mich manchmal, was können wir in unserem Leben oder in unseren Familien für Settings schaffen, für die guten Handlungen? Was kann ich machen, damit die Stimmung da ist, die Atmosphäre da ist, um über was Bedeutsames oder Tiefes oder Herzbewegendes zu reden? Das passiert ja nicht so im Tram zwischen Bodmingen und Oberwil, sondern da muss wie die Stimmung ein bisschen da sein. Oder wenn ich mit jemandem über was reden will, dann lade ich ihn vielleicht ein auf eine Tasse Kaffee oder ein Glas im Garten, dass es schön ruhig ist, man sich in die Augen schauen kann und ein Gespräch haben kann. Oder ein anderes Beispiel, stellt euch vor, der Garten von eurer Großmutter oder von eurem Nachbar ist ein riesen Durcheinander und dann die Großmutter kann den nicht mehr aufräumen, den Garten. Und dann die ganze Verwandtschaft weiß, da müsste man mal die Hecken schneiden und all das Zeug rausgraben und Blumen pflanzen. Aber niemand will es machen, weil das braucht den ganzen Samstag und so viel Zeit will man nicht investieren. Und wenn man jetzt das Setting richtig machen würde, wäre es so viel einfacher. Stellt euch vor, ihr nehmt einfach 4 Freunde, ihr habt einen halben Nachmittag, gute Musik, am Schluss eine Grillparty und dann macht man zusammen diesen Garten. Und zack, geht es so viel einfacher. So kann ich anspornen, bedacht und ermutigend. Und wenn wir uns fragen, wie können wir eine liebevollere Gemeinschaft sein? Wie können wir als Gemeinschaft in solcher Liebe wachsen? Dann fragen wir uns auch ganz automatisch, was müssen wir ablegen? Was müssen wir anders machen, um mehr Liebe zu haben. Jede Person und jede Gemeinschaft, jede Familie hat ja so ihre Flecken, so ihre Lieblingssünden, die man selber gar nicht merkt, aber die halt wie da sind in der Gemeinschaft, in der Familie. Das sind immer die Sünden, die man eigentlich wirklich selber gar nicht sehen kann. Und das sind die gefährlichsten Sünden, das sind die, die uns am meisten zu Fall bringen können. Das sind die, die wir nicht sehen. Wie beim Autofahren, das ist ja per Definition der gefährlichste Winkel der, an dem ich nichts sehe. Die größte Gefahr beim Autofahren geht immer von dem aus, dass ich nicht sehe. Das ist der blinde Fleck. Und beim Anspornen geht es also zum großen Teil darum, diese blinden Flecken auf die aufmerksam zu machen, damit man mehr Liebe sein kann. Natürlich wird man überhaupt nicht gern auf solche blinden Flecken aufmerksam gemacht und es fällt sogar auch schwer, andere Leute manchmal auf diese blinden Flecken aufmerksam zu machen. Es ist sehr unangenehm, über negative Sachen zu reden. Aber nur wenn man sich ins Leben reinredet, kann man Gemeinschaft haben. Nur wenn man sich einander ins Leben reinlässt, entsteht aus einem Nebeneinander ein Miteinander. Und wenn ich hier von Liebe rede, dann geht es nicht darum, dass ich bin ein Teil von der Gemeinschaft, nicht wegen mir, sondern wegen anderen. Wir sind eine Gemeinschaft, eine lebendige Gemeinschaft für andere. Und ich bin für andere eine individuelle Person. Ich behalte das, was mich ausmacht, obwohl ich für andere lebe. Und es ist eine wunderbare Entdeckung zu realisieren, dass Liebe bedeutet, ich lebe für andere. Ein Psychologe, habe ich letztens in der Zeitung gelesen, hat gesagt, Liebe bedeutet, sich selber zu vergessen, sich selber für was Größeres aufzugeben. Und ich habe gedacht, der Psychologe hat es richtig schön beschrieben. Und das ist so eine wunderbare Entdeckung, zu realisieren, es geht nicht um mich. Wenn ich in Gottesdienst komme, wenn ich in eine Gemeinschaft komme, wenn ich am Morgen an den Familientisch komme, um zu lieben und zu dienen, dann kann ich nicht mehr enttäuscht werden. Es kann nie mehr eine schlechte Gemeindeaktivität geben, weil egal was passiert, Liebe sein, das kann ich immer. Und so sollen unsere Gottesdienste, unsere Versammlungen, unsere Gemeinschaft uns bekräftigen und uns anspornen in dieser Art von Liebe. Und wir haben hier gelesen, Jesus hat für uns einen neuen und lebendigen Weg gemacht. Und ich denke, unsere Liebe und unser Verständnis von Liebe muss immer wieder neu und lebendig sein. Ich muss immer wieder neu lernen, was heißt Liebe überhaupt? Was heißt Herzlichkeit überhaupt? Was heißt Annahme denn? Und in Vers 24 und 25 kommt zweimal das Wort einander vor, man soll einander anspannen. Und dieses Einander, das passiert ja so von Mann zu Mann, könnte man sagen, so in Zweiergespräch. Und das passiert hier im Gottesdienst und das ist super schön. Und oft passiert es halt auch woanders. Und ich glaube, das Einander ist auch eine Einladung, sich in kleinen Gruppen zu treffen, einander Einblick ins Leben zu geben, einander Einblick ins Herz zu geben. Und auch wenn ich so gesagt habe, dass das so von Mann zu Mann ist, dieses Einander, so bin ich mir doch bewusst, dass Frauen das oft besser können als Männer. Also müsste man eigentlich sagen, so betrifft ja beide genau gleich. Immer wieder, wenn ich so über Liebe nachdenke in Gemeinden und in Familien, freue ich mich über all das Schöne und Gute, was ich sehe. Hier in der Gemeinde, ich spüre so viel Liebe, ich sehe so viel Liebe, diese Geschenke, so ein Ausdruck von Liebe. Aber manchmal denke ich mir doch, da könnte noch ein bisschen mehr sein. Wir wollen doch eine lebendige Gemeinschaft sein, die von Jesus geprägt ist. Das ist mehr als eine natürliche Liebe. Es ist eine göttliche Liebe. Jesus hat gesagt, an der Liebe untereinander wird man euch erkennen. Und ich glaube, das ist nicht eine stinknormale Liebe, sondern das ist so eine Liebe, die so groß und so anders ist, dass sie nur von Gott kommen kann, dass nur Gott uns die Liebe geben kann. Und weil es nur von Gott geben kann, weil wir das so fest brauchen, dass eine göttliche Liebe die Gemeinde prägt, darum geht es nicht darum, sich mehr anzustrengen. Es geht nicht darum, noch mehr Samstage in irgendwas zu investieren oder noch einen Abend mehr was zu machen, sondern es geht darum, was zu sein. Es geht darum, Liebe zu sein, tief drin in uns diese Liebe von Jesus zu sein. Und der zweite Teil von den Versen, die wir heute anschauen, ist diese Einladung, dorthin zu gehen, wo ich das werde, wo ich Liebe werde, weil Gott Liebe ist. Und ich lese diese Verse, die uns jetzt beschäftigen noch. Das ist wieder Hebräer 10, Vers 19. Bis 23. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, eine freudige Zuversicht, in Gottes Heiligtum einzutreten. Jesus hat uns das durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, neu und lebendig. Und wir haben einen Hohepriester, der das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit aufrichtigem Herzen und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja an unserem Innersten mit dem Blut Jesus besprengt und dadurch von unserem schlechten oder schuldbeladenen Gewissen befreit und wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Im Hebräerbrief geht es ganz stark um das Thema Bund. Vor allem in den Kapiteln, die um unseren Text ringsherum sind, geht es um das Thema Bund. Und ein Bund ist ja, wenn zwei so den Kopf zusammenstecken und sich absondern von den anderen so ein Stück weit und sagen, egal was um uns passiert, wir wollen zueinander halten. Das ist ja auch ein Ehebund oder ein Geheimbund. Im Ehebund und Geheimbund ist es ein bisschen ähnlich, weil im Ehebund gibt es auch so ein bisschen geheime Sachen. Ein Bund ist im Kreis der Gesellschaft, formt sich ein separater Kreis, der zueinander hält. Was ganz Ähnliches wie Bund gibt es auch an anderen Orten. Zum Beispiel in der Schule diese Gruppe von den Coolen, ich weiß nicht, die kennt man ja eigentlich, so die Insider, die dazugehören. Wer sich ein bisschen auskennt, der sieht das überall in der Welt, auch nicht nur bei Teenagern in der Schule, sondern auch bei gestandenen Geschäftsmännern gibt es diese Insider-Gruppen. Der C.S. Lewis hat das den inneren Kreis genannt. Das sind so Leute, die formen so ein bisschen den inneren Kreis und sie gehören zusammen und andere gehören nicht so dazu und die haben dann viel Connections und Vitamin B und oft wollen Menschen so ein bisschen aufsteigen und Teil von so einem inneren Kreis werden. Und viele Leute investieren sich so fest, vielleicht in einem Verein, oder sie arbeiten so hart am Arbeitsplatz, nicht wegen am Geld, sondern weil sie Teil von seinem inneren Kreis werden wollen. Da gibt es Menschen, die ich besonders respektiere und ich möchte in ihren Kreis aufgenommen werden. Aber dann verachtet man die Leute, die nicht zu dem Kreis dazugehören. Und man beneidet die, die schon drin sind und es entstehen so unangenehme Dynamiken. Man trifft sich nachher nicht mehr mit Leuten, weil man sie gern hat, sondern weil man dazugehören will, weil man sich Zugang in den Kreis verschaffen will. Und gleichzeitig verachtet man genau die Leute, mit denen man sich so oft trifft, weil man merkt, sie haben Macht über mich und ich muss mich ihnen irgendwie unterstellen. Und letztlich zeigt das, dass ganz viele Freundschaften, da geht es gar nicht um den anderen, nicht ums Gegenüber, sondern um mich, dass ich die Liebe kriege. Dass ich mich geliebt und akzeptiert fühle, dass ich dabei bin. Und das macht Beziehungen oder Gemeinschaft manchmal so mühsam und auch langweilig. Das macht es langweilig, weil ich mich nicht wirklich für den anderen interessiere, sondern ich interessiere mich, dass ich die Liebe kriege oder in einen Kreis aufgenommen werde. Das ist übrigens auch keine Theorie von mir, sondern von C.S. Lewis und Tim Keller, sehr lesenswert. Dieses Bedürfnis, dazu zu gehören, macht das Leben manchmal so miserabel. Ich muss fühlen, dass ich in einem inneren Kreis von Menschen bin, die ich respektiere. So, was ist die Basis von einer Gemeinschaft, die Leute so hineinnehmen kann? Was ist die Basis von einer Gemeinschaft, in der Menschen nicht Freundschaften haben, damit sie selber dabei sind, sondern wo sie Freundschaften haben, damit andere dabei sein können? Weil das ist die Gemeinschaft, die eigentlich beschrieben ist in den ersten Versen, die wir vorher angeschaut haben, mit dem Anspornen, eine Gemeinschaft zu sein, die offen ist für andere, die einlädt, die mit einbezieht. Wie entsteht so eine Gemeinschaft? Wie entsteht das? Wie werden wir zu solchen Menschen? Indem wir wissen, dass wir in dem inneren Kreis akzeptiert sind, der wirklich zählt. Was ist das für ein Kreis? Was ist der ultimative innere Kreis, in dem wir akzeptiert sein müssen? Es ist die Gemeinschaft von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und das ist, was die restlichen Verse beschreiben, und ich finde es so unglaublich krass, dass wir Gott nahen dürfen, dass wir hinzutreten dürfen in den inneren Kreis. Vers 19 heißt ja, eine freudige Zuversicht haben wir, in Gottes Heiligtum einzutreten. Woher aber kann ich wirklich wissen, dass ich in dem Kreis akzeptiert bin? Dass ich wirklich eintreten darf? Dass ich Teil von diesem Kreis von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist werden darf? Wie weiß ich das? Wo habe ich die Zuversicht? Denk an die Worte von Jesus am Kreuz. Was ist das Resultat von Sünde? Und ich meine jetzt nicht die theologische Antwort. Was ist das Resultat von Sünde? Die erste Folge von Lüge oder Abneigung ist Alleinsein. Sünde zerstört Gemeinschaft. Sünde unterbricht Beziehungen. Wenn du lügst, musst du dich nachher verstecken vor den Leuten, zu denen du gelogen hast. Und die Folge ist schreckliche Einsamkeit. Aber was hat Jesus am Kreuz gesagt? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wurde allein gelassen. Er wurde von seinen Jüngern verlassen. Und zuletzt, und das hat Jesus zerbrochen, wurde er von Gott verstoßen. Er wurde ausgestoßen aus dem inneren Kreis. Jesus, warum? Warum? Er hat das krasse Alleinsein gekriegt, das wir verursacht haben und wir verdient hätten. Er hat die Zugehörigkeit verloren, die wir kaputt gemacht haben. Aber weißt du, was das heißt? Das heißt, dass Gott uns dafür nie mehr im Stich lassen wird, weil das alles Verlassensein, das hat schon Jesus abgekriegt. Jesus wurde so fest im Stich gelassen. Alles im Stich gelassen sein hat Jesus gekriegt, getroffen, damit für uns nur noch Akzeptanz übrig ist. Akzeptanz in dem einen Kreis, der wirklich zählt. Und das verändert unsere Beziehungen. Das verändert unser Sein. Das ist nicht dann nicht mehr sich Mühe geben, sondern das ist eine tiefe innere Veränderung. Und das zerstört unser Bedürfnis, in einen inneren Kreis kommen zu müssen, weil wir schon im tiefsten inneren Kreis drin sind. Während wir mit Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist diese innige Gemeinschaft haben, stellen wir uns über die Bedürftigkeit, akzeptiert zu sein. Wir werden frei, plötzlich andere Menschen zu lieben. Und plötzlich können wir Menschen akzeptieren, von denen wir vorher nur noch die Nase gerümpft hätten. Und das ist so eine krasse Veränderung, wie sie nur Gott schenken kann. Und das ist die Veränderung, die wir haben wollen als Gemeinschaft. Drum feiern wir Gottesdienst, damit diese Veränderung uns zutiefst innen ergreift. Drum haben wir als Gemeinde diese Gemeinschaft mit Gott, diesen Zugang zu Gott. Und schau, das ist der neue Bund. Der Hebräerbrief, habe ich ja gesagt, redet von diesem neuen Bund. Das ist das, dass ich jetzt in diesem inneren Kreis bin, nicht weil ich cool bin oder es geschafft habe, mich reinzumogeln, sondern weil Gott zu mir kommt und einen Bund mit mir macht. Und der Unterschied von einem Bund und einem normalen inneren Kreis ist, also einem Bund, da kann ich nicht mehr rausfallen, da kann ich nicht plötzlich ersetzt werden durch einen, der besser ist als ich. Und wenn wir in diesem neuen Bund sind, als einzelne Menschen und als Gemeinde, dann können wir immer bei Gott reinplatzen. Wir haben immer diese freudige Zuversicht, dass wir zu Gott reinkommen können, in den Kreis. Diese freudige Zuversicht heißt Redefreiheit. Vers 19. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, eine freudige Zuversicht, in Gottes Heiligtum einzutreten. Diese Redefreiheit heißt, ich kann mit Gott so frei reden, wie ein achtjähriges Kind oder ein kleines Kind mit seinen Eltern redet, das sich nie Gedanken darüber macht, wie wirke ich jetzt auf meine Eltern, sondern es einfach kommt zu seinen Eltern. Das ist die Redefreiheit, die wir in diesem Kreis haben. Und das ist das, was uns zutiefst verändert. Und ich wünsche mir so, so fest, dass jeder Gottesdienst ein Eintreten ist in diesen Kreis, der uns so verändert. Wie aber tue ich ganz hinzutreten, wirklich ganz eintreten, dass ich tief verändert werde? Ich trete ganz ein ins Heiligtum, indem ich zu Gott komme und schaue auf Jesus. Und ich komme mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin, und ich schaue auf Jesus. Ich begegne Gott, indem ich mir überlege, was ist Jesus in mir oder was ist Jesus für mich? Wenn ich besorgt und niedergeschlagen bin, dann ist Jesus in mir der Lastenträger, der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder wenn wir reich sind, dann ist Jesus für uns die Quelle von all dem Segen, die wir haben, der Ursprung und auch Jesus ist für uns oder in uns diese Großzügigkeit. Im Text heißt, Jesus ist der Vorhang, durch den wir Zugang haben. Er ist der Priester, der alles wegnimmt, was uns von Gott trennt. Und ich kann euch nicht genug fest versichern, wie unglaublich entscheidend diese Zeit mit Gott ist, dieser Zugang mit Gott ist, dass ich auf Jesus schaue und frage, was ist Jesus für mich? Das ist eine Frage, die nehmt bitte mit in jeden Gottesdienst, in jede stille Zeit, in jeder Herausforderung. Was ist Jesus für mich? Ich würde jetzt am liebsten noch ganz viel darüber reden, wie das Kennen von Gott, während wir in diesen Kreis eintreten, lernen wir Gott kennenlernen, wir Jesus kennen, wie das uns zutiefst verändert, wie das uns lebendig macht. So, wenn wir verletzlich sind vor Gott und wirklich uns ganz öffnen in diesem Kreis und sagen, schau Gott, das ist meine Situation und oh, Jesus, das bist du, die Situation für mich. Das geht so, so tief. Und ich rede oft und gern drüber, weil ich einfach überzeugt bin, es gibt nichts, das Menschen so sehr verändert, wie in diesem Kreis von Gott, diese Redefreiheit zu haben. Und dann verletzlich zu sein, nicht sich verstellen, sondern verletzlich sein, alles in mir Gott hinzugeben. Und da drin spielt auch der Gottesdienst so eine große Rolle, weil wir treten als Gemeinschaft in diesen Kreis von Gott ein. Gott spricht durch sein Wort, durch Lieder. Und dann ist da die Redefreiheit von uns. Wir antworten. Wenn wir zum Beispiel Lieder singen, das ist so spektakulär, dann ist das ja Gottes Wort, weil die Lieder oft Gottes Wort vertont haben oder Wahrheiten aussprechen. Und weil wir singen, ist es gleichzeitig unser Wort. Das ist so die Kollision von Gottes Wort und unserem Wort, die uns so richtig rein katapultiert in diesen Kreis von der Gemeinschaft von Gott. Gottesdienst ist eigentlich so ein krasses Wunder. Wenn man sich überlegt, wir können eigentlich ja nicht zu Gott kommen, ohne durch Jesus hindurchzugehen, ohne durch diesen Vorhang hindurchzugehen, ohne dieses Erlösungswerk von Jesus, haben wir diesen Zutritt ja gar nicht in dieses Heiligtum, wo Gott ist, wo wir jetzt als Gemeinde gerade jetzt drin sind. Und darum ist jeder Gottesdienst eigentlich erst nur in Jesus möglich. Aber während wir zum Beispiel singen, sprengt sich unser Rahmen, wenn wir einstimmen in einen Lobgesang von all den Engeln. Das sind ja nicht nur wir, die wir jetzt singen, das sind ja noch 100 andere Gemeinden auf der ganzen Welt und dieser himmlischen Heerscharen. Und so öffnet sich unsere Gemeinschaft, werden aufgesogen in die himmlische Gemeinschaft. Und das ist auch, warum Leute, die jetzt nicht hier dabei sein können, die sind trotzdem Teil von unserem Gottesdienst, weil der wahre Gottesdienst mit allen Gemeinden und allen Engeln im Himmel stattfindet. Und früher haben die reformierte Kirche vor, ich weiß nicht wie vielen hundert Jahren, wenn sie das Vater Unser gebetet haben, dann haben sie immer laut die Glocken gerufen bei jedem Vers vom Vater Unser, damit die Kranken, die nicht am Gottesdienst teilnehmen können, daheim, die daheim im Bett lagen, das gehört haben und das Vater Unser mitbeten konnten und wussten, wir sind trotzdem Teil von dieser Gemeinschaft. Ich finde das ein recht cooler Brauch, der man jetzt gerade wieder einführen müsste. Sollte man so irgendwo hier eine Glocke installieren. Und manchmal haben wir ja Mühe zu akzeptieren, dass wir wirklich diesen freien Zutritt haben in diesen Kreis von Gott. Und wir haben Mühe, fröhlich und gern und freudig in die Gegenwart von Gott zu kommen. Und genau drum feiern wir auch normalerweise so oft das Abendmahl. Weil ich kann nicht fassen, dass Gott so einen Bund mit mir schließen möchte. Aber ich kann diesen Kelch ergreifen. Und ich kann es nicht fassen, aber ich kann ihn trinken, den Kelch. Und ich weiß dann, den Kelch der Ablehnung, den hat Jesus im Garten Gethsemane genommen. Und den Kelch vom Bund, den trinke ich jetzt, während ich das Abendmahl nehme. Jesus sagt ja, dies ist der Kelch vom neuen Bund. Und wenn wir auf die Wortwahl schauen, hier in diesem Vers, in diesen Versen, dann ist ja das, Gott hat den Weg für uns feierlich eingeweiht. Feierlich eingeweiht. Der Weg ist lebendig, er ist neu. Das heißt, tretet freudig herzu. Platzt einfach rein in Gottes Gegenwart. Da ist von Freiheit die Rede. Das beschreibt eine Atmosphäre, eine positive, eine freudige Atmosphäre. Und das ist, was wir als Kirche haben wollen. Das ist, was wir als Kirche jeden Sonntag erleben wollen. Und das ist, was wir jetzt hoffentlich noch im letzten Lied erleben, während wir vor Gott kommen. Amen.